was not bound by any stretch of the mind. I could not be found, there was nothing to find. And then it occurred, didn't have anyone, just skin and bones, with nowhere to run.
Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Itti's Radio Seance. Ich bin Itti Manchester. Der Titel der heutigen Sendung ist Nach dem 7. Oktober, was hat sich verändert? Ich habe in Erwägung gezogen, diese Radiosendung mit meinem Lieblingszitat von Judith Butler zu beginnen. Und dann dachte ich, doch keine gute Idee, da schalten die Leute das Radio ja gleich wieder ab. Zumindest ein Teil der Leute, ein Teil hätte vielleicht auch aufgedreht. Fühlt euch also alle angesprochen, während ich noch ein wenig warte mit dem Zitieren. Jetzt habe ich kurz das Konterfei von Judith Butler in den Äther gemalt und gleich tauchen massenweise Fragen auf. Zum Beispiel ist spätestens seit dem 7. Oktober eine positive Bezugnahme auf Judith Butler das Äquivalent einer unkritischen Rezeption von Richard Wagner oder Kanye West, Frank Silva, der Raff. Lange Liste von Antisemiten. Außerdem drängt sich sofort die Staubfrage, können wir das Werk vom Künstler trennen, auf? Und, das ist jetzt keine Frage, sondern eine Aussage, die Raff hat keine Kunst gemacht, um das sofort klarzustellen. Ja, jetzt bin ich schon mittendrin in der Sendung. Ihr merkt, Klotzen, nicht Kleckern ist hier Programm. Viele Behauptungen, Themen und Elefanten stehen im Raum. Zensur, Selbstzensur, Stichwort Angst, wovor und vor wem? Politische Kunst, Kunstpolitik, Stichwort Repression. Und um das mal konkret zu machen, heute werden zu Wort kommen und mir gegebenenfalls widersprechen ein paar Punks against Antisemitism, die den 7. Oktober rekapitulieren und Inventur machen, sowie der Autor Jens Balzer, der eine Analyse versucht und Hoffnung. Ich danke hier an dieser Stelle FSK wirklich sehr, sehr, sehr herzlich für diesen Slot. Es macht mich wahnsinnig glücklich. Ich darf hier nun hoffentlich einmal im Monat Zustände kommentieren. Dabei werde ich versuchen, möglichst viele Fragen zu stellen an mich und meine Gäste und meine Bücher, gegebenenfalls auch an deren Autorinnen. Und in jeder Sendung, verspreche ich euch, werden wir Zeuge einer Radioseance werden. Das Medium Itti Manchester wird dann jeweils für uns vergangene Zeiten channeln, um im Rückblick neue Perspektiven oder ergänzende Einsichten zu bekommen. Dabei dient die Metaphysik über Verschiebung und Austreibung der Metaebene. Gefeatured werden in diesem Sendungsformat nämlich emanzipatorische Ideen und Politik und wie die aussehen können oder könnten. Heute wird die Seance eine Folge von Artes Format Durch die Nacht sein, eine Sendung von 2002 mit Christoph Schlingensief und Michel Friedmann.
انا وياك نهضروا اليوم
Ich persönlich nehme hier mit dem Radioformat einen Medienwechsel für mich vor oder besser eine Ergänzung, denn ich habe jetzt 11 Monate sowas wie Realpolitik gemacht. Dabei habe ich eine gewisse Leichtigkeit vermisst und gemerkt, dass der viele Hass statt der wohl notwendigeren Trauer und dass viele Instagram mir bald ein Magen- oder schlimmeres Geschwür verursachen werden und da ist ja Vorsicht geboten. Also Parameterwechsel. In Durch die Nacht unterhalten sich Christoph, Michelle und Gisela Elstner in der Kunstapotheke von Damien Hirst. Das ist der mit dem Formaldehyd-Haifisch sowie dem Totenkopf mit den Diamanten. Kennt ihr sicher? Damien Hirst wusste auch, dass Bauchhöhe, Regalmitte zentral wichtig ist. Und in dem Gespräch geht es natürlich um Kunst und Leben oder Kunst als Leben. Aber man kann nicht aus allem im Leben Kunst machen. Da hat sich nämlich Damien Hirst im September 2001 zusammen mit Stockhausen verirrt, um das mal nett zu sagen. Und Michelle watscht ihn richtigerweise und schlingen sich gleich mit dafür ab. Terror wird niemals Kunst, denn da sind keine Künstler am Werk, sondern Leute mit mörderischer Absicht. Daraus wird niemals Kunst, aber immer Terror und Mord. Islamistischer Terrorismus verbindet die Daten 9/11 und den 7.10. und keinesfalls das Wunschdenken verschwörungstheoretischer Akteure, das sei jetzt ganz klargestellt. Außerdem ihre Qualität als Zäsur vor dem 7.10., nach dem 7.10. Der Titel der Sendung ist Was hat sich verändert nach dem 7.10.? Jens Balzer hat dazu ein Essay mit dem Titel After Woke verfasst und in dem nimmt er eine Bestandsaufnahme linker Diskurse nach dem 7. Oktober vor. Er formuliert eine moralische Bankrotterklärung an die woke Linke, insbesondere den Begriffen und Ideen des Postkolonialismus, der Identitätspolitik inklusive des Queerfeminismus und Woke gegenüber. Er fordert Tabula Rasa, er hat aber das Anliegen, die emanzipatorischen Gedanken, die in den Begriffen stecken, stecken sie, mittels popkultureller Archäologie, so nenne ich das jetzt mal, freizulegen und zu verteidigen, außerdem mit den Werkzeugen der kritischen Theorie. Das Essay ist ein Appell zur Selbstkritik und die dringend nötige Aufforderung, also Selbstkritik an die Linke, und die dringend nötige Aufforderung anzutreten gegen die, Zitat, Lockungen binären Denkens, sowie eine eindringliche Warnung vor den Folgen solcher Regression, nämlich Essentialisierung, Metaphysik, autoritäre Dogmatik und zwar von rechts wie links. Es hört sich jetzt vielleicht trocken an, aber Leute, das ist es nicht. Es geht hier um was, und zwar um Leben, um das meiner Freundinnen, wie Max Czollek sie nennt, um all die, die sich weiterhin mit Freuden desintegrieren wollen, ich zähle mich dazu, und damit gegen die Fantasien und Konstruktionen von beispielsweise ethnischer Homogenität und kultureller Dominanz. Aus Eigennutz und Notwendigkeit, damit all die, deren Leben von solchen Konzepten bedroht ist, leben und überleben können. Und zwar mit Punk, mit Queerness, mit Freude und Musik, mit, in Klammern, kritischer Theorie, gegen die Verbitterung. Da habt ihr mein Programm. All you children gather round. We will dance and we will whirl. We will dance to our own song. We must spin to our own world. Won't you dance with me? Stop your crying, dance with me. Feel the rhythm of my arms. Don't let's cry now. Dance with me. Stop your tearing up. Don't you hear the music? Don't you feel the happy beat? Bring your padlet, dance with me. We will dance to our own song and whirl around. All you children gather round. We will dance together. Jens, erstmal natürlich vielen, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst, hier mit mir für FSK zu sprechen. Das freut mich wirklich sehr, denn dein Bändchen kam für mich zur rechten Zeit. Das war eigentlich ein kleiner Rettungsring, gebe ich zu. Du hast nämlich darin unterstützend ausformuliert und auf den Punkt gebracht, was mich seit Monaten, wenn nicht Jahren, umtreibt und was hier in der Sendung auch ein bisschen das Programmatische sein soll, nämlich fließendes, assoziierendes als Möglichkeit. Geht das überhaupt noch in Zeiten, in denen autoritäre Kräfte an Zulauf gewinnen und das massiv. Wie schafft man es, Ambivalenzen auszuhalten? Wie schafft man es, selber nicht in ähnliche Verfestigungen zu fallen, sei es im politischen Denken oder auch im politischen Handeln? Jens, du hast dein Essay ja nun den vielen Rezensionen, die es bekommen hat. Darüber freue ich mich auch sehr, nicht nur für dich, sondern auch für die Sache. Du hast dein Essay ja jetzt schon sehr oft zusammengefasst. Möchtest du dem von mir vorab Angesprochenen noch was hinzufügen?
Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Eine große Freude, mit so aufmerksamen und auch verständigen Leserinnen und auch empathischen Leserinnen zu tun zu haben. Was ich vielleicht noch hinzufügen würde, es war zunächst auch erstmal ein persönliches Buch. Also es war halt nichts, wo man als Autor so denkt, was mache ich mal als nächstes irgendwie und das und das, sondern ich saß irgendwie, weiß ich nicht, irgendwann im November, Anfang Dezember, also es war so ein paar Wochen nach dem 7. Oktober, saß ich zu Hause auf der Terrasse und guckte in die Dunkelheit und trank ein Glas Wein, dachte ich, dreh durch. Also so wie meine, also auch große Teile meines Umfelds darauf reagiert haben, wie die Linke darauf reagiert, irgendwie so, das kann doch alles nicht wahr sein. Ich dachte, ich muss das jetzt mal irgendwie auffragen, was mir dazu so in den Kopf geht. Ich habe dann mal einen Verleger geschrieben, aber so und so, irgendwie brauchst du das. Und dann schrieb es dann noch in der gleichen Nacht zurück, ja, wann kannst du abgeben? Das war wirklich sehr hilfreich. Also es war für mich auch so eine Art, also fast ein selbsttherapeutisches Projekt, irgendwie nochmal zu verstehen, was da los ist, warum Leute, die von Awareness und Sensibilität und wer welches Pronomen benutzen darf und wie die Sprachregelungen sind, wer sehr sinnvoll ist als Zivilisierung bestimmter Diskurse, so und plötzlich nach dem 7. Oktober irgendwie so die krassesten antisemitischen Narrative plötzlich bedient haben, wenn sie überhaupt das gesagt haben. Diese völlige Verstörung muss ich einfach mal meinerseits niederschreiben. Das Buch handelt auch davon, dass, ich sage mal hinzufügen, dass der 7. Oktober, sagen wir mal, im weitesten Sinne unseren linken Diskursen wirklich eine Zäsur war, nach der nichts mehr so sein wird wie vorher. Und dass man sich dann wirklich, also jetzt überlegen muss, wie konnte es sein, dass einem so viele Allies, wie man so sagt, hier angekommen sind oder ja vorher schon das Gleiche angekommen sind. Irgendwie, wie geht's weiter? Und deswegen, wie geht's weiter, kann man, glaube ich, und das war dann die Aufgabe, die ich mir gestellt habe, dann auch nur zu beantworten, versuchen, wenn man sich fragt, so, worum ging es eigentlich? Also wo kam das eigentlich mal her? Also diese Überzeugung, die man mit dem Begriff Wokeness verbindet, irgendwie, und was kann man jetzt davon auf welche Weise richten über den 7. Oktober hinaus?
Ja, das ist interessant, weil ich habe auch nochmal dein Bändchen Die Ethik der Appropriation rausgefischt und hatte dann beim Lesen jetzt nach dem 7. Oktober und nach After Woke eigentlich auch ein bisschen den Eindruck, vielleicht hast du da schon so ein bisschen eine geistige Vorarbeit geleistet.
Genau, dieses Ethik der Appropriation, das ging halt um diese Debatte über kulturelle Aneignung. Mein persönlicher Teil bei diesem Ethikbändchen war auch schon mal zu überlegen, also als ich angefangen habe zu studieren oder Theorie zu lesen oder mich mit so Sachen zu beschäftigen, das war so circa Mitte, Ende der 80er Jahre, da war Appropriation progressiver, emanzipatorischer Begriff, als immer darum ging irgendwie, also wir sind ja ohnehin nur die Summe unserer Plattensammlung oder der Filme, die wir gesehen haben oder der Ikonen, die wir uns anzueignen versuchen, Feminismus etc. Schon 20 Jahre später Appropriation total als reaktionärer Begriff benutzt wurde von der Linken. Und wer sich das aneignet, ist immer Rassist, um das mal so zuzuspitzen. Mhm. Okay, also hier ist offensichtlich irgendwie ein emanzipatorischer Einsatz verloren gegangen, nämlich irgendwie so die Feier des, wie wir in der Postmoderne immer sagen, des Hybriden, des Anti-Essentialistischen, des Kreolischen, so, ne? Irgendwie das Vermischten. Und wo ist das eigentlich hin? Und wie könnte das sein, dass das verloren geht? Wir hatten eigentlich in den 90ern schon mal theoretische Positionen auch im Postkolonialismus von Stuart Hall, von Edward Glissant, von Paul Gilroy, die das alles irgendwie so wesentlich offener und auch diskursiv offener und mit größerer Freude am Spiel und an der Subversion gefasst haben, als wir das heute tun. Und vielleicht können wir da einfach mal wieder hin zurückkommen. Bei Afterbook hatte ich jetzt auch das Gefühl, wenn man versucht zu verstehen, was schiefgegangen ist, vielleicht muss man einfach nochmal so einen großen Bogen zurückschlagen bis zu dem Punkt, an dem ich denke oder auch mal dachte, dass es richtig wie politische Positionen vertreten wurden, mit denen ich mich identifizieren kann. Und das ist dann in der Tat dann auch im Postkolonialismus so die Zeit, in der es gerade wie mit Clisson und der Poetik der Vielheit, mit Paul Gilroy, Black Atlantic, um die Diaspora, das Kreolische, den Austausch, den emphatischen Begriff von den Chancen der Globalisierung, der globalen Vernetzung, als es darum ging.
Ja, ich glaube halt auch, dass die beiden Sachen auf jeden Fall zusammengehören, auch diese Punkte, dass es dann Verlust auch gibt, vielleicht auch eine intellektuelle Faulheit, ja. Der jetzt auch nochmal so eine, also es ist auch ein bisschen das, was mich immer umtreibt, ist es einfach zu schwer auszuhalten. So Ambivalenzen zum Beispiel, es gibt in der Ethik der Approbation, sorry, dass ich da jetzt auf das Bändchen eingehe, aber ich finde, die kann man eigentlich zusammenlesen. Du beschäftigst dich ja zum Beispiel auch mit Hip-Hop und Samples bei Public Enemy. Und ich erinnere mich sehr gut, weil ich war damals ja 17 oder so.
Ja.
Und da wurde schon sehr doll auch Nation of Islam, auf die sich ja Public Enemy beziehen,
richtig
hart diskutiert. Aber wir haben auch diese Ambivalenzen, also es gab wirklich diese Diskussion auch über Islamismus damals ja schon. Jetzt war die Frage, also es gab die Stelle mit Public Enemy und es gibt noch eine andere Frage. Du beziehst dich da auf den Film Der Jazzsänger von 1927, wo ein jüdischer Sänger, der von Al Jolson gespielt wird, sich als Schwarzer ausgibt via Blackfacing, um seine persönliche Freiheit zu erlangen. Und du folgst da natürlich dann auch dem Narrativ, dass Juden und Jüdinnen als weiß gelesen werden. Dass du ja dann selber in After Woke dir auch nochmal anguckst, dass es sozusagen eines der Gründe ist, warum die Reaktionen auf den 7. Oktober so ausgefallen sind, wie sie ausgefallen sind, nämlich entweder sozusagen das Massaker abfeiern oder schweigen, nämlich aus diesem Narrativ, dass Juden und Jüdinnen weiß sind und insofern aus dem zu verteidigenden, sage ich jetzt mal, oder zu unterstützenden solidarischen Subjekt des globalen Südens in Anführungsstrichen rausfallen. Würdest du das jetzt im Nachhinein nochmal anders formulieren?
Das sind beides Fälle, in denen beide Male Ambivalenzen sichtbar werden. Also man kann natürlich zum einen bei Public Enemy darauf verweisen, dass man sowas wie eine identitätspolitische Formulierung eines schwarzen Subjekts herstellt, das dann gleichzeitig die amerikanischen Einflüsse auf die Ursprünge des Hip-Hops wiederum eliminiert. Und dieser Afrozentrismus seit den 60er Jahren mit antisemitischen Implikationen durch die Nation of Islam. Wir werden keinen moralisch in 100%ig safen Standpunkt finden. Man kommt irgendwie in der Argumentation nie an ein Ende. Und das Gleiche ist natürlich bei Al Jolson, der Jazzsänger, die Urszene dessen, wo Blackfacing, der Inbegriff eines rassistischen Gebrauchs, kulturelle Aneignung, ein Massenpublikum erreicht, weil es eben gleichzeitig auch der erste Tonfilm ist. Zum ersten Mal, dass Jazz vom weißen Mainstream wahrgenommen wird, über die Distribution durch das entstehende Kinosystem, wie ein weißer, jüdischer Sänger, der aus seiner Kollektividentität, aus seinen kulturellen Zuweisungen eben auszubrechen versucht, indem er sich schwarze Musik und schwarze Hautfarbe zu eignen versucht. Und das ist natürlich ebenso einerseits eine emanzipatorische Leistung, also auszubrechen aus vorgegebenen geografischen Zuweisungen. Auf der anderen Seite ist es natürlich rassistisch, weil dem schwarzen Musiker jetzt wiederum die Position zu irgendwie wilden Primitiven zugeschrieben wird. Das eben erst dann wirklich zu einem kulturellen Artefakt, wenn es durch weiße Menschen veredelt werden. Da ist dann natürlich ganz klar gehört, Al Jolson, der Jazzsänger, in einer bestimmten Art und Weise zu einer weißen Kultur, die sich schwarze Musik aneignet, um dann die schwarzen Pioniere aus dem Bild zu drängen. Auf der anderen Seite gehört er natürlich auch zu einer jüdischen Kultur, die innerhalb dieser weißen Kultur keine weiße Kultur ist. Also das, woraus er zu entkommen versucht, ist ja auch erstmal eine Kultur der Selbstbehauptung, nämlich der jüdischen Selbstbehauptung in einer weißen Kultur, die ihn dann aber in dem Fall nicht befreit, sondern einengt. Das heißt, wir haben ein relativ komplexes Verhältnis aus Aneignung, Enteignung und auch Fremdzuschreibung. Ich habe da jetzt auch keine endgültigen Antworten, sondern wenn die LeserInnen am Ende hoffentlich irgendwas davon genommen haben, dann ist es irgendwie, die Sachen sind komplizierter, als ihr das vorher gedacht habt.
Also meiner Ansicht nach ist es sowieso notwendig, dass man sich die Hände schmutzig macht. Ist mal so ein Lieblingszitat von Dostojewski, glaube ich, man irgendwie gerade herauskommt, aber dabei muss man sich auch reinbegeben. Das geht halt nicht, ohne Fehler auch zu machen zum Beispiel. Das war jetzt auch gar nicht als Kritik gemeint. Mir ist es jetzt einfach aufgefallen, weil ich mich auch nochmal so viel damit beschäftigt habe, in den letzten Monaten. Ich hatte dir, glaube ich, auch selber schon mal geschrieben, es gibt ja diesen Cry of Jazz-Film von 59, glaube ich, wo die Anfangsszene ja so eine interessante Diskussion ist auf einer Party, wo jüdische Kids mit Schwarzen diskutieren, genau über diese Aneignung.
Ja.
Mit Musik von Sun Ra, der dann ja auch diesen Afrozentrismus so geduscht hat.
Man kann natürlich gleich sofort das nächste Buch schreiben, irgendwie über die Beziehung zwischen schwarzer und jüdischer Emanzipation. Als Klaus Lederer sein Buch über mit Links die Welt retten vorstellte, gab es so eine kleine Lesung in Berlin im Pfefferberg Theater und dazu spielte, gab es ein paar musikalische Einlagen von André Hermin, ein jüdischer Swing-Musiker aus Berlin, der nach dem 7. Oktober aus der Linkspartei ausgetreten ist. Und der spielte zusammen mit seinem Sohn und seiner Tochter French Food, das Song, mit dem Billie Holiday berühmt geworden ist. Die Münchmorde irgendwie in den Südstaaten in den 20er und 30er Jahren. Der Song wurde ja tatsächlich von einem jüdischen Kommunisten geschrieben, aber Miro Pohl. Es gab eine Zeit, gerade in den 20er und 30er Jahren, wo jüdische und schwarze Civil Rights Movement Akteure und Akteurinnen in solidarischer Weise einen Strang gezogen haben. Also dieser Ding war ja umgeben mit jüdischen Aktivistinnen, eine selbstverständliche Allianz, und das änderte sich tatsächlich erst mit dem Auftreten und mit dem Machtgewinn der Nation of Islam. Da war wichtig, sich mal daran zu erinnern, dass Jüdinnen und Juden und schwarze Menschen gerade in den USA in dieser Tradition mal solidarisch im Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus gewesen sind, aber offensichtlich sind diese Zeiten vorbei.
Ich wollte noch mal zurück zu den Begriffen Ethik und Moral. Woher nimmst du da deinen Kompass?
Im Sinne der habermasischen Diskursethik verstanden. Also es geht immer um Aushandlungsprozesse. So, wie kommen wir miteinander ins Gespräch und wie bleiben wir so gesprochen? Uns gegenseitig nicht majorisieren und marginalisieren, sondern uns zuhören und dann da auf dem Wege auch zu gerechten Ergebnissen kommen. Ich glaube, das wäre also der Punkt, wo ich sagen würde, da hätte ich einen ethischen Blickpunkt.
Was war dein persönlich schlimmster Ausfall denn der Woke-Szene, abgesehen jetzt natürlich vom 17.10.?
Ich glaube, es war schon so, dass man so in den letzten Jahren gemerkt hat, dass sich so bestimmte Diskurse sehr verhärtet haben, sehr eng geworden sind, weil man es oft mit Leuten zu tun hatte, die von sich offenbar der Überzeugung waren, dass sie durch eine bestimmte biografische oder was auch immer Position insofern legitimiert sind, irgendwie so einen unverrückbaren moralischen Standpunkt in den Diskurs. Wer darf sich wozu überhaupt noch äußern, irgendwie so, und welche Begriffe dürfen wie benutzt werden, dass diese Art der Awareness von Leuten, die sich dann plötzlich am 7. Oktober irgendwie als krasseste Antisemiten entpuppen. Man ahnte ja vorher schon, dass es da auch viel Bigotterie und Häuslerei im Spiel ist, aber dann am 7. Oktober hat das wirklich in einer Art und Weise manifestiert, sich unübersehbar war, und wo ich dann auch das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt irgendwie so, das sind definitiv nicht meine Ellis. Das Problem ist dann eher, daraus jetzt nicht irgendwie in so ein Harald Martenstein-Ressentiment zu geraten, ne? Zu sagen, so, das ist jetzt alles scheiße, ich weiß, man darf jetzt wieder alles. Wie bewahrt man das, was wichtig war, irgendwie an diesen Diskursen dann auch für die Zukunft nach dem 7. Oktober? Wir haben ja diese Debatte um diese Boykottkampagne BDS auch nicht erst seit gestern. War das jetzt ja am Anfang so, dass irgendwie alle ganz klar gegen diese Kampagne gewehrt haben? Und das begann dann aber in kürzester Zeit zu bröckeln. War man umgeben von, wie man dachte, progressiven linken Leuten, die zumindest Verständnis für diese Boykottkampagne forderten. Das ist natürlich jetzt gewissermaßen die Vorgeschichte für die Ereignisse ab dem 7. Oktober, und dann natürlich diesen völlig, also gerade in meiner alten kleinen Clubmusik-Techno-Szene eskalierenden Boykott. Kein einzelnes Ereignis irgendwie, aber so das gewissermaßen diesen Schock des 7. Oktober schleichend vorausgegangen. Das große Rätsel, das ist auch noch besprochen worden, so queeres Fortellistan. Ja, natürlich ist gerade der Kampf um die Rechte queerer Menschen und von Schwulen und von Lesben und Transmenschen ein zentraler Einsatz, auch gerade gegen die Nazis, die jetzt in aller Welt nach der Macht greifen, und die Kräfte, die in aller Welt und jetzt in den nächsten Wahlen in Ostdeutschland nach der Macht greifen. Das ist doch jetzt erstmal die Linie, an der wir uns engagieren müssen. Wenn aber jetzt tatsächlich irgendwie auch aus diesem Bereich des Queer-Feminismus große Teile oder auch sehr laut bedrohte Teile sich fraternisieren mit identitären Kräften wie der Hamas, die jetzt nicht in ihren patriarchalen Musiken, ihren transphoben Anschlägen nicht zu unterscheiden von den identitären Rechten in den Ostdeutschland und anderswo. Man muss da gewissermaßen ein marginalisiertes Subjekt verteidigen, wobei aber das gerade das Subjekt abhanden. Das hat mich nochmal besonders interessiert, weil Butler jetzt in der Nacht vom 7. Oktober mit diesem Auftritt in Paris zum Beispiel, wo er sich dann sogar dazu verstiegen hat, die sexualisierte Gewalt am 7. Oktober zu leugnen, was natürlich jetzt auch schon nah an klassischen antisemitischen Tropen wie der Holocaust-Leugnung ist, ist natürlich identisch mit allen Fällen, die wir in den letzten Jahren unter dem Thema MeToo verhandelt haben. So, natürlich werden erstmal die Aussagen der Opfer in Zweifel gezogen. Dass jetzt ausgerechnet jemand wie Butler sich damit dieses rhetorische Muster verfällt, das ist schon nochmal besonders erschütternd, zumal, das ist auch was Persönliches sagen darf, als ich angefangen zu studieren Philosophie und dann ab 90, also noch bevor die deutsche Ausgabe rauskam, Gender Trouble, für mich in meiner intellektuellen Biografie ein wirklich zentrales Buch gewesen. Natürlich fragt man sich schon dann irgendwie jetzt 35 Jahre später, ob man da völlig falsch gelegen hat, ob man da jetzt in eine Scharlatanerie aufgesessen hat. Wir haben dann nochmal diese Werk und Autor in Trennung in dem Fall. Und trotzdem ist natürlich das, was die Performance von Butler in den letzten Monaten völlig indiskutabel, bahnt sich aber eben auch an. Ich habe vorhin versucht zu verstehen, woran das liegt. Und was bei Butler mir der Fall zu sein scheint, ist dann schon, dass sie so diese Deessentialisierung, die sie ja auch sehr propagiert hat in ihren frühen Büchern, jetzt gewissermaßen zu so einer Art politischen und moralischen Säulen macht. Also das Menschen sind jetzt nur auf der richtigen Seite, wenn sie sich jetzt selber komplett desozialisieren. Das hat ja auch in den Nullerjahren schon ein Beispiel der Jüdinnen und Juden gemacht, so die jetzt als diasporisches Volk, die gewissermaßen der Idealfall sind, weil sie keine nationalstaatlichen, territorialen Ansprüche erhoben haben, bis halt dann der Sündenfall Israel kam. Alle Jüdinnen und Juden, die nach Israel gegangen sind, um sich dort einen Safe Space gegen die globale Diskriminierung zu errichten, sind für Butler auf der historisch falschen Seite. Und so versuche ich mir das zu erklären. Ja. Ob es stimmt, dass es dann gewissermaßen da ist, die Enttäuschung über die Jüdinnen und Juden, die jetzt halt von ihrem rechten diasporischen Weg abkommen, so groß, dass jetzt gewissermaßen jedes Gegenmittel rechts ist, dass sich gegen den Staat Israel einsetzt. Und dazu gehört dann offenbar sogar auch die Gewalt der Hamas am 7. Oktober. So, und das ist schon krass. Das ist eine Argumentation, die ist gar nicht unähnlich derjenigen, die Elisabeth Duval in ihrem Buch über gewissermaßen Transsexualität und Philosophie und Ethik nochmal entwickelt hat. In der queeren Philosophie der letzten Jahre, zum Beispiel bei Paul B. Beatrix Preciado, ist es jetzt gewissermaßen so, dass die queere Existenz zur kollektiven Menschheitsutopie aufzubauen. Also erst wenn alle Wesen auf der Erde nicht binär sind, dann wird gewissermaßen der universale Frieden einkehren. Und dagegen wendet Duval ein, dass es darum nicht gehen kann. Es geht darum, dass alle so leben können, dürfen, wie sie wollen. Das gilt für non-binäre, für sich als non-binär verstehende Menschen, genauso wie für sich als binär verstehende Menschen. Und das scheint auch bei Butler in einer bestimmten Art und Weise so dieses Bestreben nach Gleichberechtigung umgeschlagen zu sein in so einen Deessentialisierung, essentialisierenden Utopismus. Also erst wenn alle so sind, wie ich mir das vorstelle, so, dann wird der Universum.
Sie propagiert ja auch immer, wir müssen also temporäre Allianzen eingehen, um die dann wieder aufzulösen. Das ist ja eigentlich immer auch das gewesen, wo sie in den frühen Büchern für eingestanden hat, um jetzt sozusagen da hinzukommen, ausgerechnet der Hamas in Anführungsstrichen eine Allianz eingehen zu wollen, die sich irgendwie, die absolut für das genaue Gegenteil davon steht. Das finde ich schon auch erstaunlich.
Auch sowas wie der Begriff der Indigenität dann dagegen gesetzt wird und das ist natürlich schon immer verbunden mit einem Denken des Ursprungs, der Herkunft, des Authentischen, des auch irgendwie Unverrückbaren, so einer metaphysischen Frühe. Da sind wir dann auch wieder beim kulturellen Aneignungsthema, in der Kulturen sich noch nichts angeeignet haben, sondern so ganz eins zu eins verbunden waren mit der Natur. Und dieser ganze alte, dass man jetzt mal irgendwie zuspitzen darf, dieser ganze alte Epiquatsch aus den 70er Jahren kommt da in so einer bestimmten Art und Weise gerade wieder, die mir ausgesprochen bedenklich erscheint und dann aber auch in ihren Implikationen identitärer Begrifflichkeit und identitären Denkens gar nicht so unähnlich dem ist, was jetzt, damit geht er ja auch um die Scholle und das Völkische. Das hat übrigens Paul Gilroy in seinem Buch Black Atlantic schon in die Fix sehr klar erkannt, Anfang der 90er Jahre, wo er gegen so die Black Nationalism-Konzepte aus der Zeit einwendet, nämlich, dass die ja letztlich doch auch nur ein im Originaldeutsch das Wort völkisches Denken wieder einführen in die Diskurse. Davor gewarnt werden wir, dass man damit auf irgendwo hinkommt, wo man eigentlich doch mal nicht wollte.
Und jetzt, Jens, jetzt haben wir schon sehr lange gesprochen. Du darfst dir ein Musikstück wünschen.
Jens hatte sich jetzt ein Stück von Brand Nubian gewünscht und ich werde dieses Stück nicht spielen. Das tut mir sehr leid, Jens. Nicht, weil ich dich zensieren will, nicht, weil ich mich zensieren will oder Selbstzensur üben, aber ich habe ziemlich lange darüber nachgedacht, wie es ist, dieses Stück zu spielen, wo Brand Nubian, die ja Teil dieser neuen Welle von islamistischen Hip-Hop-Bands waren Anfang der 90er Jahre, könnt ihr gerne nachrecherchieren, das lohnt sich, falls ihr nicht damit vertraut seid. Also Brand Nubian waren Teil dieser islamistischen Rap-Bands und in diesem Stück rappen sie über eine Koransure und unser Gespräch ging auch darum, über diese Ambivalenzen, also Musik toll zu finden, aber dann doch irgendwie mit der Ideologie, die dahinter steckt, gegebenenfalls extremste Bauchschmerzen zu haben. Gleichzeitig aber auch interessant, ob also heute das überhaupt noch ginge, dass die über eine Koransure rappen. Genau, da ging es um Ambivalenzen. Das ist ja sowieso schon Thema in dieser Sendung des Öfteren jetzt gewesen. Das Zweite ist aber auch, dass Brand Nubian, und da hat Jens einen schönen Bogen geschlagen, vielleicht aufgrund ihres Islamismus und allem, was damit zusammenhängt, mit dem Stück Punks Jump Up to Get Beat Down, damals den ersten wirklich, wirklich eliminatorisch homophoben Rap-Track der Geschichte produziert haben. Ja, ihr könnt gerne widersprechen, vielleicht war es nicht der erste. Das sind die einen Gründe, warum ich dieses Stück jetzt nicht spiele. Die anderen Gründe sind, dass gestern kein guter Tag war. Gestern war Sonntag, gestern war Wahl in Thüringen und Sachsen mit dem Ergebnis, das wir alle kennen. Das ist das eine. Das andere ist, dass gestern 6 israelische Geiseln von der Hamas ermordet aufgefunden worden sind. Und ja, für mich gehört vielleicht auch zur Beschäftigung mit dem, was hat sich verändert nach dem 7. Oktober, wirklich nochmal auch genau zu überlegen, muss man zum Beispiel jetzt dieses Stück spielen, können wir auch darauf verzichten, einfach weil es auch wehtut und vielleicht nicht sein muss. Ich spiele jetzt als Ersatz von The Mighty Wu-Tang Clan, Never Again. To all those racists, colors and creeds, every man bleeds for the countless victims and all their families of the murdered, tortured, enslaved, raped, robbed and persecuted. Never again. To the men, women and children who died in their struggle to live, never to be forgotten. Reuven ben Menachem, yeah. My own blood dragged through the mud, perished in my heart, still cherished and loved. Stripped of our pride, everything we lived for, families cried. There's nowhere to run to, nowhere to hide. Tossed to the side, access denied. 6 million died for what? Yo, a man shot dead in his back. Helpless women and children under constant attack for no reason till the next season. And we still bleeding. Yo, it's freezing. And men burning hell, some for squeezing. No hope for a remedy, nothing to believe. Moving targets who walk with the star in their sleeve. Forever marked with a number tattooed to your body. Late night, eyes closed, clutched to my shoddy. Having visions, flashes of death camps and prisons. No provisions, deceived by the devil's decisions. Forced into a slave, death before dishonor for those men who were brave. Shot and sent to their grave, can't awaken. It's too late, everything's been taken. I'm shaking, family, history, the making. Never again shall we march like sheep to the slaughter. Never again shall we sit and take orders. Stripped of our culture, robbed of our names, ranked of our freedom and
thrown into the flames. Force for my families, take it from our homes. Pull from our God, then burned of our bones. Never again, never again. Shall we march like sheep to the slaughter? Never again. Leave our sons and daughters stripped of our culture, robbed of our names. Never again. Of our freedom and thrown into the flames. Force for my families, take it from our homes. Pull